Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Sie glaubt an Gesundheit durch Alltag, Achtsamkeit und ein gutes Leben im Gleichgewicht. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Er glaubt an Gadgets, Daten, Innovationen und dass Technologie der Schlüssel zur Langlebigkeit ist. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd, der Health, Tech und Longevity Podcast, powered by Years, Europas modernster Longevity-Klinik und Performula, den ärztlich formulierten, hyperpersonalisiertesten Premium-Supplements.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd.
Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd. Heute haben wir eine ganz besondere Folge mit einem ganz besonderen Gast hier, auf die wir uns schon lange freuen. Also ehrlicherweise, kann ich mich ja outen, ne, warst du auf unserer Wunschliste von Tag 2, anders gesagt, mit der müssen wir auf jeden Fall sprechen. deswegen freuen wir uns mega, dass wir dich hier in München auch treffen können, da es um ein Thema geht, was mich auch interessiert. Also ne, es wird vielleicht heute ein bisschen weniger um Tech und Innovation gehen, aber für die Leute, die mich ein bisschen kennen, wofür ich mich auch interessiere, ist ja so kultureller Wandel. Also wie...
Ich dachte, du sagst jetzt jünger werden.
Kultureller Wandel im Kontext des Jüngerwerdens, ja. weil wir darüber sprechen werden, wie sich Dinge wie Schönheitsideale, ja, verändern, Stigmata, ja, Wörter in den Nuancen. Und dafür konnten wir uns niemand besseren vorstellen als die liebe Kerstin Weng, die heute da ist, nämlich Chefredakteurin der Deutschen Vogue, ne, was an sich per se super fancy ist. Und ja, es wird auf jeden Fall ein spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Herzlich willkommen.
Ja, und wie immer starten wir am Anfang mit unserem
Pulscheck.
Genau, Thorn macht immer eine große Vorbereitung auf die jeweilige Gäste, in den Gast, auf die Folge, das Thema. Und ja, mir bleibt dann eigentlich nichts anderes zu fragen, wie, was hast du denn getrieben die letzte Woche in Vorbereitung auf dieses Thema, das du gerade schon angeteasert hast?
Ja, wir wollten ja diese Woche über das Thema Anti-Aging sprechen, ob das quasi noch zeitgemäß ist, darüber zu sprechen, ob das das richtige Wort ist. Und ich bin in Selbstversuch in die Drogerie gegangen, um mal zu gucken, wie viele Anti-Aging-Produkte es gibt, ne? Und hatte mir fest vorgenommen, die 2, 3 teuersten Produkte zu kaufen, einfach um zu gucken, was es quasi gibt. Und was mir dabei aufgefallen ist, es gibt gar nicht mehr so viele Produkte, die so heißen. Mhm. Ja, also in meinem Kopf hätte ich 20, 30, 40 Produkte gesehen, die Anti-Aging quasi fett draufgeschrieben haben. Aber das heißt mittlerweile Pro-Aging, Slow-Aging oder, worüber wir natürlich auch nachher sprechen werden, auch Longevity. Ja, sondern dieser Begriff Anti-Aging gab es eigentlich nur noch bei 2 Marken. Witzigerweise, und das ist überhaupt nicht gemeint, bei L'Oreal und bei Nivea. Also die haben es noch fett drauf, was sicherlich auch Sinn macht, weil das sind Produkte natürlich für die große, breite Masse. Ja, die brauchen natürlich immer ein bisschen länger, bis sie das Wording umstellen. Das fällt Naturkosmetikmarken einfacher. Aber das war für mich schon so die erste Erkenntnis, dass das irgendwie komisch ist. Mhm. Und dann habe ich einfach mal geguckt, ne? Es kann sehr teuer sein, so eine Creme zu kaufen. Ich habe mich dann dazu entschieden, nicht die teuerste zu kaufen, sondern so eine mittlere, teure zu kaufen von der Marke, die gerade auch viel beworben worden ist. Die kostet um die 30 Euro, ist ein Serum. Ja, und heißt tatsächlich Longevity Serum, mhm, weil ich mir gekauft habe. Und da steht total krass, da stehen einfach 10 Versprechen auf der Verpackung drauf. Ne? So und so, was passiert nach 3 Tagen Nutzung, so und so viel passiert nach 8 Tagen Nutzung und so viel passiert bei 40 Tagen, was ich unfassbar finde, dass man das halt versprechen kann. Mhm. Und genau, die Creme nutze ich jetzt seit 8 Tagen. Und jetzt ist der Moment, wo ihr sagt, man sieht es mir auch an.
Absolut. Ja, also ich wollte mir gleich fragen, was hast du anders gemacht? Was ist dein Geheimnis, Thorn?
Das ist das Geheimnis, ja. Aber das war auf jeden Fall, was ich mal ausprobiert habe, um zu gucken. Ich habe ansonsten, ne, kennst du ja, ich habe ja sonst Rotlichtmaske als, ich sag mal, Skincare-Routine, mhm, und benutze sonst aber eigentlich nicht so viel. Muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe leichte Rötung, weil ich gestern so lange in der Sauna war. Das ist tatsächlich auch irgendwie, zumindest psychologisch, was man einem macht. Man hat wirklich das Gefühl, das ist irgendwie crazy, wenn man es nicht macht, dass einem was fehlt, mhm, ne, das auf die Haut aufzutragen. Nichtsdestotrotz. Irgendwie Anti-Aging in den Regalen hat sich jetzt nicht gestapelt und das war für mich tatsächlich nochmal eine Bestätigung darin, dass wir darüber sprechen sollten, woran das denn eigentlich liegt, weil ich denke mal, die Kosmetik, die Lifestyle-Branche, die Beauty-Branche per se sind ja eigentlich immer ein guter Gradmesser eigentlich dafür und die Vogue ja auch sowieso, ne, wohin die Reise sich bewegen wird. Insofern freuen wir uns total, dass du darfst. Du guckst mich schon so skeptisch an.
Nee, ich habe nur nachgedacht.
Ja.
Weil ich glaube, ne, du hast ja so berichtet, so Begriffe ändern sich, Wordings ändern sich, wie werden Produkte betitelt. Und mir fällt schon so auf, dass auch Schönheit in den Kontext von Gesundheit, Gesundheitsoptimierung sehr auftaucht. Mhm. Dass es fast wie so eine weitere Säule ist. Weil wir wissen ja, es gibt Studien dazu, wenn man attraktiv ist, wird das erstmal mit was, mit Wellbeing, mit Energie, mit auch Gesundheit assoziiert. Aber auch andersrum, wir wollen ja auch, wenn wir uns körperlich besser fühlen, irgendeine Klinik gemacht haben oder vielleicht auch Prävention, ja, dass die Leute das sehen, ne? Mhm. Dass wir strahlen, dass man das uns auch irgendwie, also es rückt so zusammen. Und gleichzeitig, wenn man ja ein bisschen kritisch drauf schaut, was ich hoffe, was wir auch noch heute machen können, in Social Media, die Schönheitsideale ändern sich, es gibt vielleicht auch mehr.
Wenn sie es denn wirklich tun, ne?
So, könnten sich ändern. Also es gibt auf jeden Fall vielleicht andere Vergleichsmöglichkeiten. Und wir können aussehen, als seien wir gesund und innerlich, mental, körperlich kann alles im Argen sein. Und das finde ich so spannend, ne? Da ist so eine Creme, so ein plakatives Beispiel, steht so Longevity drauf. Aber alles, was wir so besprechen, Longevity hat ja viele Säulen, ist was Langfristiges und spannend, ne? Dass man einfach sagt, das ist 10 Wirkversprechen zum Longevity Aussehen.
Ja.
Was ist eigentlich so dahinter? Und da habe ich nur gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, dass viel so auch Zeitgeist einfach widerspiegelt.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ne, bevor ich mich mit dem Begriff tiefergehend auseinandergesetzt habe, dachte ich, dass Longevity vor allem Äußerlichkeit ist. Mhm. Also jung aussehen. Ne? Also das ganze Thema soziale Beziehungen, mentale Gesundheit war für mich Naturheilkunde. Ja, so, ja. Aber,
auch interessant.
Und aber Longevity, Anti-Aging und sowas, ja, den Prozess verlangsamen oder umkehren,
ja.
War für mich immer eine Äußerlichkeit, die irgendwie damit assoziiert war. Und das verstehe ich jetzt erst gerade, wie sich das verändert. Aber das Gute ist, nicht ich muss das wissen. Ne, deswegen haben wir ja schon zwei Expertinnen hier, mit denen wir heute sprechen können. Und was eigentlich ein guter Moment ist, dann auch ne, zu dir überzuleiten, liebe Kerstin. Das weißt du gar nicht, ja, aber erinnerst du dich noch? Wir haben uns mal zufälligweise am Flughafen getroffen.
Ja, doch, ich erinnere mich. Auf dem Flug München-Hamburg, glaube ich.
Ah ja, genau. Und dann ging ich ins Büro zurück und erzählte, wisst ihr, wen ich heute getroffen habe am Flughafen? Ne, die Kerstin und meine Mitarbeiterinnen sind ausgeflippt. Ja, die meinen so, nein, die finden wir so cool und die ist so Hammer und sowas. Ich so, ach ja, ich habe mit so einem Sportmoderator da umgegangen. Und das ist ja klar, ne, wenn man sagt, irgendwie Chefredakteurin der Vogue, ne, das hat auch natürlich einen besonderen Klang. Deswegen mal so eine ganz banale Frage zum Anfang vielleicht. Ne? Wie wird man Chefredakteurin der Vogue? Also was muss alles im Leben passieren, damit man diese eine Stelle bekommen kann?
Sprechstunde.
Also erstmal wahnsinnig süß von deinen Kollegen und Kolleginnen. Also, um die Frage zu beantworten, das wird man oder wurde ich jetzt in einem Laufe von Prozess durch unterschiedliche Stationen. Also ich habe Modejournalismus studiert und ich war auch mal eine Zeit lang Beauty-Redakteurin tatsächlich auch. Also man arbeitet in Redaktionen in unterschiedlichen Bereichen und dann arbeitet man sich so langsam hoch und irgendwann wurde ich dann zum ersten Mal Chefredakteurin vor 10 Jahren bei Cosmopolitan. Dann wurde ich Chefredakteurin bei InStyle, dazwischen noch bei einem kleineren Online-Magazin und dann, genau, wenn man dann halt Erfahrungen gesammelt hat und dann irgendwann kommt dann ein Headhunter und erzählt einem dann etwas von einem Job, der so ganz gut klingt und dann irgendwann, wird dann die Katze aus dem Sack gelassen und dann begibt man sich in Gespräche und muss Konzepte erstellen und hat nochmal mehr Gespräche und hat nochmal mehr Gespräche und irgendwann, jetzt in dem Fall kommt dann die Nachricht, ja gut, Sie haben den Job.
Aber man kriegt den Job ja wahrscheinlich nicht, weil man am besten schreiben kann oder besser schreiben kann als alle anderen Menschen. Das wäre jetzt ja so trivial gesehen, so was eine Journalistin oder eine Redakteurin ausmacht, sondern es braucht ja auch wie sowas anderes, ne?
Fähigkeit. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich vom insgesamten Verständnis ja am leichtesten mit einem Fußballtrainer oder Fußballtrainerin zu vergleichen ist. Also das heißt, du musst nicht auf jeder Position, die du im Team hast, die oder der Beste sein, aber du musst wissen, wie du die Sachen zusammenbringst und wie dann einfach das beste Ergebnis dann am Ende dabei rauskommt.
Ja, super spannend. Also das hat ja auch viel damit zu tun, die richtigen Leute an die richtigen Orte zu platzieren, ne, für die richtigen Interviews. So stelle ich mir das in der Metapher ein Stück weit auch vor.
Genau.
Aber es hat ja auch bestimmt auch was damit zu tun, also weil du sagtest hier gerade so bescheiden, ne? Ich pushe da jetzt ein bisschen mehr drauf. Gute Trainer und gute Trainerinnen haben ja manchmal so eine Handschrift auch.
Mhm.
Ne? Und ich glaube, was bei dir ja auch maßgeblich ein Faktor war, ist, dass du die Vogue auch einen kleinen Spin gegeben hast, ne, mit mal provokativeren Sachen.
Also ich glaube, das kommt daher, dass ich Mode auf eine bestimmte Art und Weise definiere. Also für mich ist Modejournalismus oder war Modejournalismus auch noch nie einfach nur über ein Kleidungsstück zum Beispiel zu schreiben oder über eine bestimmte Brand, sondern den Kontext zu begreifen, in dem wir uns bewegen und in dem Mode auch entsteht und Mode als Kulturgut und auch als Spiegel von aktuellen gesellschaftlichen und kulturellen Strömungen zu sehen.
Ja, und da habt ihr auch irgendwie so Bad Moms J zum Beispiel auch mal aufs Cover gemacht, ne?
Genau, wir hatten unterschiedliche Cover, die man jetzt vielleicht so von einem Modemagazin wie Vogue nicht erwarten würde. Also wir hatten, das war meine erste Ausgabe mit Bad Moms J, wir hatten Nalia Schüller als Fußballspielerin auf dem Cover, wir hatten Margot Friedländer auf dem Cover.
Das haben alle gesehen, glaube ich.
Aminata Touré als eine schwarze Politikerin auf dem Cover, die ja auch wirklich sehr, sehr besonders einfach ist, einen sehr interessanten Lebenslauf hat. Und so haben wir eben zwischen all den Model-Covern, die wir natürlich auch haben, oder den Covern mit Schauspielerinnen, immer wieder auch Personen, die eine große kulturelle Relevanz haben.
Mhm. Und jetzt haben wir hier natürlich so im Kontext Longevity und Touren, ich spreche auch oft drüber, ne, so eine Multikrisenzeit. Man kann es jetzt formulieren in, ich will was kontrollieren in meinem Körper. Das ist so eine Formulierung, ne, die du manchmal verwendet hast.
Selbstwirksamkeit.
Ja, genau. Man kann es ein bisschen anders formulieren im Sinne von, es geht wieder darum, sich besser zu verstehen, mit sich verbunden sein. Aber letztlich ne, so was Individuelles, wo in diesem ganzen Chaos man irgendwie wieder näher zu sich ist, seinem Körper, seiner Intuition, wie auch immer man es macht. Ne? Das ist ja dann letztlich egal. Merkst du das dann auch schon früh in Mode oder antizipiert ihr das sogar?
Ja, also es ist ja sehr, es läuft parallel. Mhm. Also die Mode reflektiert ja. Und die Mode kann nur reflektieren, was ja auch schon irgendwie da ist. Also es sind ja Impulse, die geistern irgendwie rum und irgendwann verbindet sich dann alles. Und das Mode ist ein Bestandteil, Musik, Literatur, Kunst. Also es ist ja so ganz viel, woraus eigentlich so eine Strömung auch entsteht. Und ich glaube, dass wenn es um das geht, was uns gerade alle betrifft, also wenn ne, diese ganze Multikrisen, die wir gerade haben, dann sehen wir zum Beispiel, dass das natürlich sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Leute hat. Unter anderem hat es ja mit einem bestimmten gefühlten Kontrollverlust zu tun. Ich fühle mich total ohnmächtig. Was kann ich tun? Ist alles da draußen, wirbelt alles durcheinander. Und dann gucken natürlich viele Leute eher zu sich in den eigenen Vorgarten sozusagen. Wo kann ich denn Kontrolle behalten? Und ich glaube, dass das auch unter anderem ein Punkt ist, warum gerade dieses Thema Longevity und auch alles, was wir halt für uns selber kontrollieren können, gerade so wichtig für uns ist, weil wir halt ganz vieles von dem da draußen überhaupt gar nicht mehr kontrollieren können und uns das durch die Intensität, was gerade alles draußen passiert, auch nochmal so viel klarer geworden ist.
Und habt ihr dazu den Begriff, weil man sagt ja manchmal Longevity, Healthy Longevity, früher, ich würde sagen so in den letzten ein, zwei Jahren, zumindest in so Magazinen habe ich dann so Self-Care, Self-Care-Club, Wellness, Well-Being. Das waren ja so auch ein bisschen weichere Begriffe. Jetzt ist ja schon Longevity wirklich so allgegenwärtig.
Genau.
Habt ihr für euch so eine Arbeitsdefinition dazu? Also man muss den Begriff ja auch irgendwie verstehen.
Also wir haben jetzt keine Arbeitsdefinition, aber es ist ja so eine Reise. Ne? Also vor vielen, vielen Jahren, bestimmt schon so 15 Jahren, war mal das Thema Achtsamkeit plötzlich überall. Danach kam so dann die Self-Care-Welle, irgendwie dann auch nochmal mit Teesorten, die so ganz aberwitzige Namen hatten. Also ne, so, wenn man sich da so dran erinnert.
Stimmt.
Auf Instagram, ich war Opfer von allen.
Ja, genau. Also ne, so, du stehst im Frontierregal und denkst dir dann so, hä, was ist denn da überhaupt drin? Und hast dann
ich bin die Detox. Diesen,
richtig. Und das ist jetzt so die nächste Stufe, auch mit der Longevity, wobei Longevity ja wesentlich wissenschaftlicher ist. Also ist ja zum Beispiel Self-Care. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass gewisse medizinische Fortschritte, das weißt du ja besser als ich, die dann auch für eine breite Masse zugänglich werden. Und dass es da dann auch Möglichkeiten gibt, für ganz viele Leute dann an diesen technischen und medizinischen Möglichkeiten, die es jetzt eben gibt, teilzuhaben. Und ich glaube, dann ist es so ein Trickle-Down-Effekt. Mhm. Und Longevity ist für uns, also ich habe den Begriff das erste Mal gehört, ich glaube vor 2 Jahren, in einem Gespräch mit meinen internationalen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Also wir treffen uns immer in Paris während der Fashion Week persönlich, sonst sehen wir uns immer über Zoom. Mhm. Und da quatscht man so ganz viel. Ja. Und dann fiel auf einmal der Begriff und ich war so, Longevity. Und dann kam das im Gespräch eben heraus, was es ist. Und dann bin ich da auch mal so tiefer eingestiegen und war so, ach ja, interessant, das ist ja eigentlich das, was der Lanzerhof so macht. Mhm. Also das ist ja was, was man in Deutschland so kennt, der Lanzerhof, der sich ja auch schon lange mit dem Thema beschäftigt. Und dann hat der Lanzerhof damals eben auf Sylt gerade neu aufgemacht gehabt. Und dann ist auf einmal, wird da irgendwie, wird das Bild rund. Ne? Ja. Dann merkt man, ah, da entsteht gerade was. Da ist gerade was, was total interessant ist. Und deswegen beschäftigen wir uns eben jetzt auch schon ja seit fast 2 Jahren mit diesem Thema bei Vogue und bespielen das eben auch ganz unterschiedlich.
Also sprich mal Skin Longevity, Cognitive Longevity, also einfach so oder mit irgendwie, das findet ja auch teilweise in Lebensräumen statt, ne?
Richtig.
Das ist irgendwie, es gibt Spaces, die irgendwo aufmachen.
Genau.
Oder gibt es noch so eine andere Ebene, die ihr da auch noch seht? Also
wir versuchen natürlich erstens mal zu erklären, wo kommt das Ganze denn her? Mhm. Also so eine Einordnung zu geben unseren Leserinnen und Leserinnen. Dann aber auch nochmal natürlich die unterschiedlichen Spots zu erklären. Dann, ich habe einen Beauty Director, der ist ähnlich wie Thorn ein großer Freund von selber ausprobieren,
ja,
der sich dann auch gerne in Hotels einbucht oder medizinische Treatments testet, um dann eben gleich zu erfahren, worum es denn geht. Und wir spielen uns da auch gut die Bälle hin und her. Also wir waren mal bei einem Termin zum Beispiel, wo man dann eine Sauerstoffkammer testen konnte. Und da war ein Arzt dabei, Dominik Duscher,
ja,
genau, der sich ja auch extrem mit dem Thema beschäftigt und wahnsinnig gut auskennt. Und der hat mir dann von Blutwäsche zum Beispiel erzählt, was ich total spannend fand. Das habe ich Philipp, meinem Kollegen, erzählt. Und ein paar Monate später hatte Philipp dann einen Termin und hat jetzt einmal Blutwäsche absolviert.
Ja, in der Schweiz?
In Österreich.
Ah, okay.
Genau.
Wir beide auch nochmal Blutwäsche, müssen wir auch noch machen. Ja. Ich bin auch voll dafür.
Also das ist sehr interessant, das ist wirklich wahnsinnig spannend. Und das sind ja alles so Punkte, wo man auch selber dann immer wieder, das ist Wahnsinn, was man jetzt alles machen kann und was es auch für Auswirkungen dann eben auf den Körper hat. Und es ist sehr interessant und also nicht nur für mich jetzt als Journalistin, wo man ja eine gewisse berufliche Neugier sowieso hat, sondern natürlich auch als Mutter, weil ich möchte ja auch noch lange gesund für meine Tochter da sein. Ja. Also ich finde das wirklich insgesamt eine sehr spannende Entwicklung.
Und die LeserInnen sehen das auch so?
Absolut. Also wir haben da Gott sei Dank eine Zielgruppe, die da sehr, sehr affin ist.
Was ich mich im Kontext von Longevity und ich hatte ja angangs so in meinem Selbstexperiment ja auch ein bisschen erwähnt, spannend finde, ist so ein Begriff, der so ganz viele Begriffe so als Unterbecken halt quasi halt hat, ne? Mhm. Und ich sage immer aus Spaß, Longevity ist so die Schnittmenge zwischen Dermatologen, ja, die irgendwie so Skincare, Dermatologinnen, die Skincare promoten, ja, dann irgendwie ein bisschen Esoteriker, meditative Achtsamkeit, Menschen, ne? Dann Medical People und dann natürlich auch so Tech- und Innovationsgeist, ne? So Krypto Idioten wie ich rutschen da ja auch irgendwie rein. Das ist ein schönes Sammelbecken. Und was aber trotzdem drin ist, und sehe ich immer wieder bei Influencer und Influencerinnen, ne, dass es tatsächlich aber auch irgendwie doch um, ich sag jetzt mal, Umkehrung von gewissen Dingen gibt. Ne? Also Alter zum Beispiel.
Und die Optik.
Ja, und Optik, ja. Mhm. Und was ich mich halt tatsächlich frage, ist, wissen, dass es das gibt und wissen, dass es nicht mehr so viele Anti-Aging-Produkte gibt, ne, was sind denn mit den Wörtern gerade eigentlich, ne? Also was passiert da gerade? Ist zum Beispiel Anti-Aging, ist das ein Zufall gewesen, dass in der Drogerie, dass das nicht mehr so heißt? Oder ist es vielleicht auch ein Wort, was aus meiner Sicht aus der Zeit gefallen ist? Hast du da irgendwie,
da gibt es mehrere Ebenen, finde ich. Also ich glaube, die offensichtlichste, für mich zumindest offensichtlichste, ist die, dass es natürlich, du nennst es aus der Zeit gefallen. Ich würde sagen, es ist nicht mehr schick, sozusagen,
okay,
Anti-Aging zu sagen. Mhm. Also die Marken haben begriffen, dass einfach durch den demografischen Wandel man jetzt nicht eine komplette Zielgruppe damit beschreiben kann, dass es nicht okay ist, so wie sie sind.
Mhm. Spannend, ja.
Also ne, wir werden alle älter. Diese Gruppe ist auch die, die wahnsinnig viel Geld hat. Und du kannst nicht sagen, ja, aber sorry, ihr seid zwar alt, aber ihr dürft gar nicht alt sein.
Mhm.
Und das ist natürlich so erstmal so vom Gefühl her, glaube ich, was, wo man die Leute anders oder wo die Brands, so die ganzen Unternehmen wahrscheinlich ihre Kundschaft anders abholen müssen, um sie nicht vor den Kopf zu stoßen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich schon auch so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen, weil letztendlich geht es ja immer noch darum, dass man sagt, wir werden zwar alle älter, aber man darf sie trotzdem noch nicht ansehen. Wir nennen es jetzt anders, aber ansehen soll man sie immer noch nicht.
Ja.
Und ich fand das ganz spannend. Wir hatten dieses Jahr ein Covershoot und ein Interview mit Nadja Auermann.
Mhm.
Und es ging unter anderem, haben wir uns mit ihr darüber unterhalten, über die zunehmende, ich finde sie sehr positive Entwicklung, dass auch ältere Models auf dem Runway zu sehen sind. Also, weil es ist ja nach wie vor so, dass gerade in der Modeindustrie, die ja gern so tut, als wäre das Leben mit, weiß ich nicht, Mitte 30 vorbei, weil einfach von der Repräsentation her. Und dann hat sie gesagt, es ist auf der einen Seite eine total schöne Entwicklung, aber auf der anderen Seite kommt jetzt natürlich auch wieder viel mehr Druck in eine Zielgruppe, die davor diesen Druck vielleicht gar nicht so gespürt hat. Und jetzt sind diese Frauen, oh Gott, jetzt muss ich aber auch so aussehen. Oh mein Gott, wie sieht denn jetzt die aus? Und jetzt muss ich das ja auch machen. Also deswegen finde ich das so ganz interessant, dass diese Entwicklung, egal wie man sie jetzt benennt, natürlich zur Folge hat, dass jetzt dieses Thema viel mehr im Fokus ist und dann aber dadurch auch bei den Leuten ein gewisser Druck einfach entsteht, sich damit auseinanderzusetzen, eine Vergleichbarkeit hergestellt wird. Die sieht ja viel älter aus. Was hat die denn machen lassen? Wo geht die denn hin? Und dazu, wahrscheinlich sprechen wir das auch gleich nochmal drüber, ist ja auch dieses, man darf zwar alt sein, man darf aber nicht so aussehen und man soll aber auch nicht sehen, dass man was dagegen gemacht hat.
Ja.
Also ne, wenn wir jetzt darüber sprechen zum Beispiel, was hat man denn früher gemacht? Früher hat man, was heißt früher, also ne, die letzten 10, 15 Jahre hat man mit Fillern gearbeitet. Mhm. Das ist super auf dem absteigenden Ast, also gibt es nach wie vor noch natürlich und für gewisse Sachen ist es wahrscheinlich immer noch the way to go.
Für alle Männer in dem Podcast, die meine Follower sind, Filler ist Botox oder ist das Creme?
Nee, das kannst du wahrscheinlich am besten beantworten, aber es ist eher so in Injektionen mit Füllmaterial, sage ich jetzt mal, also
okay.
Hyaluronsäure. Hätte ich jetzt dran gedacht.
Okay, ja.
Genau.
Ich bin leider auch nicht top in dem
also
Thema, aber
Botox ist kein Filler, genau, ja. Sondern es ist eher Hyaluronsäure.
Aber Spritze ins Gesicht.
Ja, genau, Spritze ins Gesicht, Injektion ins Gesicht, also aufpolstern,
ja.
Auffillern, so. Genau, und das macht man jetzt weniger. Jetzt ist eher wieder der Facelift ein Thema oder einfach generell Lifting. Und da sieht man ja auch jetzt bei diversen Prominenten so in letzter Zeit, dass das auch wirklich so gut gemacht ist, dass diese Person jetzt auch nicht so aussieht wie früher, wo man sich dachte, okay, wow, da ist einfach nur mal so kräftig nach hinten gezogen worden, sondern da werden wirklich einfach so 20 Lebensjahre ausradiert. Mhm. Und das ist natürlich schon was auf der einen Seite super spannend ist, aber halt überhaupt nicht in dieses Anti-Aging passt, sondern was einfach ein ganz neues Wording braucht, weil es eine völlig neue Entwicklung ist, die nicht unproblematisch ist, aber sie ist eben da.
Und was für Wordings? Ist es dann sowas wie Slow-Aging? Ist es Pro-Aging?
Ich glaube, dass dieses Aging gar nicht mehr verwendet wird tatsächlich. Also ich meine, man sieht es an Longevity.
Ja.
Ich glaube, dass Longevity als Begriff sich auch so durchsetzt, ist einfach, weil es halt nichts mehr mit Aging zu tun hat.
Ja. Mhm. Ich meine, es gibt ja so viele Instagram- und TikTok-Accounts, die ja dem nachgehen, ne, und vorher-nachher Fotos von Prominenten zeigen, um dann zu mutmaßen, was macht. Und dann gibt es ja wieder Instagrammer, die dann Dermatologen sind, ja, oder Schönheitschirurgen, die dann erklären, was genau gemacht worden ist. Also da ist ja eine riesen Faszination um die, sag mal, die Technik dahinter, die dadurch entstanden ist. Da muss ich dich natürlich aber angucken, Anne, ne? Das hört sich ja nach viel Druck an.
Ich glaube, ne, das ist ja mein Lieblingsthema, was sind die Gefahren da dran? Und ich habe nämlich noch gelesen auch, dass vor allem die Gen Z am meisten Druck für ihr Aussehen verspürt.
Mhm.
Weil da ist so dieses Spannungsfeld zwischen so am liebsten No-Tox, möglichst natürliche Kosmetik, nichts machen, dann aber auch irgendwie Jawline-Optimierung. Man hat natürlich durch einfach frühere und mehr Social-Media-Nutzung, das weiß ich auch aus der Praxis, Aufwärtsvergleiche. Das heißt, du vergleichst dich immer mit Leuten, die schlanker, die schmaler, die leuchtender, glowier sind. Und das ist, finde ich, ein ganz großes Thema. Da ist natürlich das Thema Aging, selbst wenn wir es nicht mehr so nennen wollen, ganz früh irgendwie da, weil es ganz viel um Bewertung auch geht. Mhm. Kriegst du das auch so mit?
Also ich glaube, dass, also ich würde jetzt eher zum Beispiel sagen, jetzt auch im Zusammenspiel mit meinen jüngeren Kolleginnen im Team, die beschäftigen sich schon auch sehr mit dem Thema, aber für die ist es noch nicht so präsent.
Mhm.
Also ich glaube, wenn man halt noch Mitte 20 ist, dann ist das Altwerden irgendwo da hinten am Horizont. Und man weiß so, ah ja, okay, man hat Kolleginnen, die machen dies und das und jenes. Die unterhalten sich darüber, aber es ist noch sehr weit weg. So weit ist bei mir auch. Also ne, so man weiß, ja, das kommt irgendwann mal. Aber also ich habe tatsächlich eher das Gefühl, dass jetzt in meinem Freundeskreis, also Frauen Anfang bis Ende 40, dass man da schon spricht drüber so, ist es jetzt zu früh für ein Facelift oder sollte man das jetzt schon machen?
Mhm.
Und dass da schon so nochmal so eine Ebene drauf, also ein Facelift ist einfach ein krasser Eingriff, ne? Also da sprechen wir nicht so, ist die Creme oder die Creme besser, sondern das ist einfach ja wirklich ein operativer Eingriff, genau. Und das ist auch nicht so eine Spritze für die Mittagspause, sondern schon eben ein medizinischer bedeutender Eingriff. Und dass das so gerade Alltag wird und auch eben als Option für die Optik jetzt eine Möglichkeit ist interessant, bisschen scary, aber es ist immer, also man kann es nicht vom Tisch wischen, egal wie man es jetzt findet, es ist
also
da.
Also in Asien, ne, ist das schon gang und gäbe eigentlich. Mhm. Ne? Also da sprießt ja eine OP nach der anderen als Mini-Station. Und da reden wir tatsächlich aber von Mittagspause, mhm. ne? wo so dann kleine Eingriffe gemacht werden. Südkorea zum Beispiel ist tatsächlich, also so hübsch sehen die alle gar nicht per naturell aus. Ne? Da wird auch viel gemacht. Und klar, das ist natürlich zwei Sachen. Das eine, man würde jetzt denken, die Reichen wären reicher und schöner. Ne? Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch, ne, also bei Männern fliegen ja viele Leute in die Türkei mittlerweile für Haartransplantation, mhm. ne, für wirklich, also überschaubares Geld. Also MacBook ist teurer teilweise dafür. Mhm. Und das passiert hier auch. Was mir auch aufgefallen ist, aber, und das würde ich auch mal darüber sprechen, ist, es kann sein, dass es so selective ne, Wahrnehmung von mir aus ist. Aber mein Instagram-Feed, und wahrscheinlich ist es selektiv von Algorithmus, ja, ich sehe jetzt auch in Werbung, das ist ja so ein bisschen auch mein alter Background gewesen, mehr Leute in meinem Alter oder ein bisschen älter als ich. Mhm. Ja, also wenn ich so zum Beispiel diese super geile Brillenmarke mir angucke, Lohaus, ja, da ist so wirklich so ein 65 bis 75, man weiß es nicht genau, Jähriger, ne? Das sieht so stylisch aus, ja. Wenn ich mir jetzt auch hier Barbour und Burberry und sowas angucke und sowas, das sind eher Leute, wo ich denke, okay, die sind wahrscheinlich 3 Jahre älter als ich. Ich dachte früher, man macht Werbung immer nur mit N20ern, ne? Ist das, weil der Algorithmus sich so zu mir verändert hat, oder siehst du das auch, dass generell mehr ältere Testimonials genutzt werden?
Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ist da. Und das ist auch das, was ich vorher meinte. Ne? Das sehen wir auf dem Runway zum Beispiel auch ganz stark. Ja. Das sehen wir bei den Testimonials der Modemarken. Und das ist ja prinzipiell auch eine schöne Entwicklung. Mhm. Also ich meine, weil die jüngeren Leute oder die ganz jungen Leute, die sind ja nach wie vor noch eine wichtige Zielgruppe und die sind auch immer noch sehr gefragt, wenn es eben um Werbeverträge geht. Und die Älteren wurden ja früher komplett außen vorgelassen. Also wie gesagt, die wurden ja einfach weggecuttet. Ja. Und dass man jetzt das Bewusstsein hat, ach guck mal, da gibt es eine wachsende Gesellschaftsschicht, die ja auch noch viel mehr Geld hat und die ja auch angesprochen werden möchte, dass dieses Bewusstsein da ist, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Aber wiederum, was ich vorher meinte, es erzeugt dann halt natürlich auch einen Druck und die Leute setzen sich damit auseinander. Okay, man kann es nicht altern. Also ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke, in meiner Erinnerung, als meine Oma ihren 65. Geburtstag gefeiert hat, da sah die halt auch aus wie eine Oma. Mhm. Also wirklich so Kurzhaarfrisur, kleine Mini-Dauerwelle und so weiter. Halt so eine Oma aus dem Bilderbuch. Frauen mit Mitte 60 heute oder ein bisschen älter sehen ja schon ganz anders aus. Und wenn man jetzt irgendwie davon ausgeht, das weiß ich nicht, neulich habe ich mal gelesen, die durchschnittliche Lebenserwartungen von den Menschen, die jetzt heute geboren werden, grenzt schon an die 100. Mhm. Was ja Wahnsinn ist.
Wahnsinn, ja.
Also ich meine, du siehst ja dann mit Mitte 60, wenn du noch irgendwie locker 35 Jahre zu leben hast, wahrscheinlich nicht so aus, als wenn du gerade jetzt bei den ganz Alten angekommen bist.
Ja.
Also da verändert sich natürlich eine Ästhetik und das finde ich auch total spannend und auch wichtig und auch richtig. Es ist halt nur so dieses, wie geht denn Altern heute? Mhm. Und ich glaube, das findet man gerade raus oder weiß immer noch keiner, weil wie gesagt, wir werden älter. Wir werden aber jünger, älter. Wir schauen nicht mehr so alt aus, wie wir sind. Also da verschiebt sich gerade so wahnsinnig viel.
Weil es ja auch bei Longevity, Healthy Longevity eben um diese Gesundheitsspanne am Ende geht. Das heißt, wir fühlen uns ja auch besser. Wir wollen ja auf was einzahlen, auch Energie zu haben. Und ich meine, das ist ja auch vielleicht irgendwie auch nachvollziehbar, dass es so eine Suchbewegung gibt. So wie sieht man denn dann eigentlich aus? Typisch, wer ist denn diese Begriffe? Silver Ager, der typisch 60, 65-Jährige.
Ja, Silver Ager.
Ja.
Silver Ager ist gerade richtig im Kommen. Ja, es ist wirklich.
Aber finde ich total interessant. Wenn du früher vielleicht 70, 75 geboren bist, dann war 65 schon einfach ein Alter. Und jetzt ist das so, für viele Menschen ist das ja auch in der Lebensphase dann nochmal spannend. Man arbeitet vielleicht nicht mehr so viel. Macht auf einmal mehr Sport, reist mehr und entdeckt da viel. Und eigentlich ist ja total schade, dass irgendwie immer Druck entstehen muss, ne? Dass immer so, da muss man jetzt auch noch so aussehen.
Ja. Also auf der einen Seite macht es ja auch ein bisschen Sinn, sich mit den Themen früher zu beschäftigen, bevor sie da sind. Also ich glaube, das weiß ich jetzt nicht, ich spreche jetzt mal für unsere Eltern, die sie wahrscheinlich mit dem Thema Alter erst beschäftigt haben, wenn irgendwas wehgetan hat.
Mhm.
Und jetzt, du bist ja ein gutes Beispiel in dem Gespräch, was wir ja auch schon mal geführt hatten. Wenn man sich jetzt auch schon mehr mit dem Alter beschäftigt, mit dem gesunden Altern, was kann man tun, dass man eben erst gar nicht diese ganzen Wehwehchen bekommt, dann muss man ja natürlich schon eine Ecke vorher anfangen.
Mhm.
Und das ist ja auch total richtig. Also, dass man ja überhaupt agil im Alter sein kann, beginnt ja nicht in dem Moment, wo du dann in Rente gehst, sondern ja schon Jahre vorher.
Ja, klar. So, das ist ja, was wir oft besprechen, dass man rückwärts denkt. Ne? Also man geht irgendwie von seinem 80. Lebensjahr aus und denke so, was will ich da eigentlich noch können? Was muss ich eigentlich, welche Gleise muss ich jetzt richtig stellen dafür, damit es halt funktioniert? Und ich glaube, was auf jeden Fall auch ein Thema sein wird, ist, dass Schönheit ja auch von innen kommt. Also ich glaube, wenn die Leute sagen, wow, du hast aber einen Glow, dann meinen die ja meistens natürlich auch ein bisschen so Skin, ja, aber ich glaube auch so einfach die Energie, die Magie, die aus deinen Augen halt rauskommt. Und ich glaube, das ist etwas, was faktisch nur durch mentale Gesundheit gemacht werden kann, ne? Oder Ausgleich im Leben. So, das ist, glaube ich, etwas, was wir gerade neu verstehen. Also wir hatten letztens Chris Sorell im Podcast, da haben wir auch darüber echt viel gesprochen, wie wir, ich sage jetzt mal, noch so alte Glaubenssätze in uns drin halt haben, ne? Wenig schlafen, high performen, sowas. So, ne? Also ich sage mal, Longevity und dann auch im Kontext von Beauty heißt ja mittlerweile ganz, ganz viel. Das finde ich total spannend, sich das mal anzugucken und wie sich das entwickeln wird. Und vielleicht, weiß ich nicht, ist das denn bei euch in der Vogue, merkt man denn da auch, dass dann die Anzeigenkunden, ne, sich auch ein Stück weit auch verändern? Also, keine Ahnung. Ich hätte jetzt auch, wenn ich jetzt irgendwie ein medizinisches Produkt wäre, dann hätte ich früher in der Apothekenrundschau, ne, Werbung halt, aber komm mal, das ist ja Dreckfriedhof, da zu schalten, ne? Also,
aber Reichweiten starkes
Medium, ich wollte gerade sagen, also die Chefredakteurin macht einen super Job. Also,
okay, sorry. Ja, okay, I apologize, ja. Partnership. Aber was ich sagen will ist, wird das heterogener, so was so Anzeigenkunden sowas auch bei angeht? Also wissen, dass du natürlich als Chefredakteurin das nicht machst, aber merkst du das so?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall zu merken, dass es einen Shift gibt, mehr in den Lifestyle-Bereich.
Ja.
Also, dass die Medizin den Lifestyle-Bereich für sich entdeckt, schon lange. Das hat angefangen mit Kollagen-Drinks, glaube ich, war wahrscheinlich so mit das Erste, was dann eigentlich ja einen medizinischen Hintergrund hat und dann aber als Lifestyle-Produkt positioniert wird. Und das machen jetzt zunehmend mehr und mehr Firmen, mehr Pharmaunternehmen, die eben Lifestyle-Produkte auf den Markt bringen. Und das sieht man ja auch, dass es diese Produkte teilweise ja gar nicht mehr in der Apotheke gibt, sondern nur noch im Direktvertrieb.
Ja.
Also ne, so, dass alles, was medizinisch konnotiert ist, jetzt nicht mehr in einem medizinischen Umfeld auch stattfinden muss, sondern ganz im Gegenteil, dass es auch gewünscht ist, dass das in anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel bei Vogue, jetzt in einem mehr luxuriösen Lifestyle-Umfeld gezeigt wird.
Also an alle Pharmakonzerne, die gerade zuhören oder sowas, ne, überdenkt mal eure Mediastrategie. Ich meine, das ist der Grund, warum auch so viele Leute mit uns halt sprechen. Weil ich glaube, Medizin, also wir bashen das Gesundheitswesen die ganze Zeit im Podcast, ja.
Eben ich noch arbeite im Gesundheitswesen, also ich bin
wir,
nicht noch
wir im singulären Plural, genau. Ja. weil da halt noch so teilweise noch so ultrakonservative Wege gegangen werden, was auch so Framing angeht. Worüber wir auch oft sprechen ist, so das Thema, ne, du hast gesagt, so viele Wörter, Wellbeing und Communities. Was denkst du denn, bilden sich neue Communities auch gerade so ein Stück weit aus diesen Sachen heraus? Also wir beide sprechen ja öfter über irgendwie schöne Hotels und so. Anne lacht mich immer dafür aus, ne? Aber ich sage, das ist halt noch eine Community. Ich sehe nonstop in Amerika irgendwelche Sauna-Clubs und Spa-Clubs aufmachen. Ist das auch Beauty jetzt, sowas?
Ja, absolut. Also Beauty jetzt aus einem journalistischen Sicht heraus oder beziehungsweise aus jetzt Mode-Lifestyle-Magazin mäßig gesprochen, ist Beauty nicht mehr nur Creme oder dekoratives Make-up oder sonst was, genau. Sondern es ist hat jetzt mittlerweile auch viel mit Mental Health zu tun, es hat viel mit dem Körper zu tun, mit Fitness, mit Sport. Und gerade dieser Community-Gedanke ist dann natürlich da total wichtig. Auf der einen Seite ist Community was ja tatsächlich für die Mental Health super wichtig ist. Also, dass es ja auch den Leuten einfach was gibt, mit Gleichgesinnten etwas zu machen, das macht glücklich. Das spielt natürlich dann auf die mentale Gesundheit ein. Aber es ist auch so Running Clubs, wenn du in die ganzen Pilates-Studio gehst, dann haben die immer auch schon so Fotowalls, sage ich jetzt mal, unten so einem Hashtag, Tricks. Also wo so, schon extra so, stell dich hier hin und bitte poste hier für Instagram irgendwas. Mhm. Also deswegen, das ist ja, also ne, man sieht das ja schon, das ist ja schon so für deine Community als Nutzerin gemacht, aber natürlich auch die ganzen Pilates-Studios zum Beispiel, Yoga-Studios, die inszenieren sich ja auch schon so als, das ist nicht einfach ein Studio, das ist eine Marke.
Mhm. Ja.
Und die bauen ein Branding auf. Und deswegen, also ne, und zu einer Love-Brand zu werden, genau, brauchst du eine Community. Ja. Genau, die haben Merch.
Ja.
Also, und da siehst du ja schon, weiß ich nicht, ich bin mit 17, glaube ich, das erste Mal in ein Fitnessstudio gegangen, das war ein Fitnessstudio und fertig.
Ja.
Und jetzt heute, wie gesagt, sind es Marken, die halt auch darauf abzielen, wirklich Communities zu bilden. Und eben diese ganzen Clubs, genau, Sauna, Running, Pilates Club, was auch immer, das ist eben halt wahnsinnig wichtig, um überhaupt in diesem ja dann doch auch schon gesättigten Markt oder zunehmend gesättigten Markt eine Sichtbarkeit zu haben. Also da gewinnt dann am Ende, wie in allen anderen Märkten auch, derjenige, der halt die größte und treueste Community hat.
Mhm. Schon auch so ein bisschen, ne? Sag mir, wo du trainierst und ich sag dir, wer du bist.
Absolut.
Ne?
Finde ich auch spannend, weil wir haben viel über so das Thema Einsamkeit auch gesprochen. Ist ja ein riesiges gesellschaftliches Thema. Da frage ich mich auch immer, sind das die Art von Communities, die es schaffen? Ne? Dann bin ich beim Training mit irgendwie Gleichgesinnten, aber bin ich dann auch trotzdem alleine? Also ich finde das auch ganz schwierig zu verstehen. Ist das eine echte Community oder ist das auch sowas?
Ist halt super performativ auch.
Ja,
also
genau.
Ich glaube, in dem Moment, wo es für digitale Likes oder so weiter gemacht wird, ist es natürlich, hat es mit der wirklichen Community ja nichts zu tun.
Ja.
Wenn du aber, also keine Ahnung, in deinem Schwangerschaftsrückbildungskurs sozusagen irgendwelche Muttis triffst, mit denen bist du ja dann oft dein Leben lang befreundet. Und ich glaube, so kann es natürlich auch sein. Also wenn du wirklich immer in dieses Studio gehst, wenn du da Leute triffst, mit denen dich ein Ticken mehr verbindet, als dieses, wir haben zwischen 9 und 9.45 Uhr am Mittwoch eine Stunde, dann kann es, glaube ich, schon was bringen und auch gegen diese Einsamkeit helfen. Aber ich glaube, das ist jetzt halt gerade so alles in the making.
Auch so zum Thema Body Image passiert ja so mega viel. Ich meine, klar, Laufstege, irgendwie Size Zero und so weiter, da habt ihr euch auch oft differenziert, positioniert dagegen, auch drauf geachtet. Jetzt das Thema GLP-1-Analoga, also Abnehmspritze, macht auch wieder sehr was mit dem Körperimage. In den USA macht das irgendwie riesige Kosten, irgendwie so 300 Billionen pro Jahr, habe ich letztens gelesen, weil das dieses Einfluss von Body Image, Negative, Body Image auf Selbstwert, Mental Health Probleme. Seht ihr denn da auch irgendwie eine Verantwortung, die Themen kritisch zu beleuchten?
Mhm.
Müssen wir jetzt alle 100 werden und auch noch nicht alt, weil das Wort alt gibt's gar nicht mehr und vielleicht trotzdem noch schlank, weil das ist ja weiterhin auch nicht, dass wir darüber hinweg sind.
Absolut, also da haben die Medien natürlich eine wahnsinnige Aufgabe.
Mhm.
Also ich glaube, alle mit Plattformen, ob das jetzt Medien und Magazine sind oder ob das Influencer und Influencerinnen sind, ich glaube, da muss jeder sehr auf das Wording achten, weil wir alle prägen ein Bild, was wiederum dann Leute aufnehmen und sich dann daraufhin überprüfen.
Mhm.
Und deswegen schauen wir natürlich absolut darauf, mit wem arbeiten wir zusammen und welche Körperaussage, sage ich jetzt mal, trifft diese Person. Und wir suchen uns jetzt die Personen oft nicht nach dem Körpergewicht logischerweise aus, sondern wenn wir jetzt mit Schauspielerinnen arbeiten, dann schauen wir, welche Person ist gerade interessant und relevant und ob die dann eine Kleidergröße 34 oder eine Kleidergröße 44 trägt, ist dann erstmal egal.
Mhm.
Aber natürlich muss man in der insgesamten Mischung darauf achten, was vermittelt man.
Ja.
Mit dem Blick quasi, ne, welche Rolle nimmt man an, was vermittelt man? Also ich habe ja die Vogue auch immer als so eine der wenigen Plattformen, Medienmarken noch empfunden, die so Tastemaker Potenzial halt haben. Ne? Man sagt ja immer so, die Influencer entscheiden alles, aber wenn man genauer hinguckt, es gibt immer noch Medienmarken, die einfach ein gewisses Gewicht haben. Ne? Und am Ende des Tages, jeder Influencer hat digitale Reichweite, aber einmal in der Printausgabe zu sein, das bedeutet denen ja trotzdem viel. Ne? Was siehst du als Tastemaking so für die ganzen Business-Leute, die jetzt vielleicht auch zuhören? Ne? Wo gibt es quasi noch Potenziale und Trends? Also ich sage ja immer Wellness-Hotels, Wellness-Hotels, ja, ist das Ding. Dann, wir sprechen über das Thema Community.
Mhm.
Siehst du irgendwo etwas, wo du sagst, okay, der nächste Lifestyle wird darum gehen? Was ist das nächste Reformer-Pilates?
Ja, genau. Das nächste Reformer-Pilates. Also tatsächlich kann ich diese Frage jetzt auch nicht beantworten, was das nächste Reformer Pilates sein wird. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass es eine Entwicklung gibt, die wirklich sehr stark Richtung Wellness tendiert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass Caring bei L'Oreal groß einsteigt.
Stimmt, ja.
Dann ist das natürlich eine Entwicklung, wo wir auch sagen, okay, das ist noch lange nicht zu Ende. Das wird noch sehr viel weitergehen. Auch bei Vogue zum Beispiel, wir haben jetzt in Märkten wie Frankreich und UK gab es jetzt auch schon Vogue-Events zum Thema Wellness.
Mhm.
Werden wir in Deutschland auch 2026 einführen. Also das sind Entwicklungen, wo wir eben halt auch sehen, ah ja, das ist in unserer Zielgruppe ein wahnsinnig interessantes und relevantes Thema und das wird noch mehr werden. Also es kann gut sein, dass dann vielleicht zum Beispiel das nächste Reformer Pilates das ist jetzt wirklich in die Tüte gesprochen, aber vielleicht eine Skincare-Behandlung in der Mittagspause bei Gucci ist.
Okay.
Also dass es wirklich halt dahin gehen wird, dass wir uns mit dem Thema Wellness, Beauty, wie fühlt man sich in seinem Körper, auch nochmal von ganz anderen Marken begleiten lassen, als wir das bisher getan haben.
Ich glaube, wir lassen auch mehr so was Synergistisches zu. Mhm. Sonst war es immer so klar, Medizin und irgendwelche Behandlungen und vielleicht auch präventive Behandlungen, Infusionen. Das findet irgendwo statt. Das ist aber auch irgendwie eine Hemmschwelle. Es ist teuer. Jetzt verschwimmen die Lebenswelten ja total. Ne? Es gibt immer irgendwelche Ernährungsdrinks, Superfood-Angebote in bestimmten Spaces, wo ich mich bewegen kann. Das Thema Recovery kommt dazu und Schlaf. Gerne auch, ne, in Spaces wie Hotels, die halt auch sagen, okay, wir können nicht mehr nur eine gute Übernachtung anbieten und zwei Saunen, sondern wir müssen noch was dazu irgendwie ein Konzept denken.
Ja,
also
ich
das hat auch was mit Effizienz zu tun.
Total.
Ja. Also ich glaube, dass auch das, ne, genau, also es ist auf der einen Seite der Synergieaspekt und genau wie du sagst, das lässt man mittlerweile auch zu, weil wir die Schubladen gar nicht mehr so haben. Aber ich glaube, es ist auch so ein Effizienzthema. Also dass man sagt, ich gehe jetzt dahin und dann kann ich dort das und das und das und das machen. Ja. Und ich fand es zum Beispiel auch interessant zu sehen, dass jetzt auch diese ganzen Health-Spas, die ja schon lange in Asien ein großes Thema sind, dass die jetzt auch zunehmend nach Europa kommen und hier Fuß fassen. Also dass wirklich auch das Thema Spa und Wellness so komplett gesundheitlich gedacht wird.
Aber man muss
also
sagen,
auch so auch von Kopf bis Fuß.
Müssen ja nicht von Ärztinnen und Ärzten geleitet sein. Das
nee,
ist
genau.
ja das Spannende.
Richtig, also es heißt Spa und du hast auch Medizin, aber es hat eigentlich, also es ist ja
eigentlich
eine,
gar nichts,
nee genau, es ist ja eine sehr exzessive Friseurbehandlung.
Ja, genau. Ne?
Quasi.
Und ich glaube, dass das im Wording natürlich auch verschwimmt und gar nicht mehr für die EndnutzerInnen zu unterscheiden ist. Muss ja auch erstmal nicht.
Ja.
Aber man hat natürlich schon immer so diesen Vertrauensvorschuss, wenn irgendwas mit Health und Medical ist, dass das vielleicht auch nochmal eine andere Berechtigung hat. Finde ich total spannend, weil das führt ja eigentlich auch zu mehr Eigenverantwortung wieder zu gucken, in was für Spaces gebe ich mich eigentlich rein. Spannend, wie sich das entwickelt, weil wir jetzt Ärztinnen und Ärzte da in unserem Alltag sowieso wenig mit zu tun haben. Ein minimaler Teil natürlich da sich zu positioniert und das aber oft von außen ganz anders wirkt. Ne?
Was ich auch wichtig daran finde, und das habe ich von dir gelernt, weil ich lerne in diesem Podcast hier auch. Ich glaube, wir haben so ein Paradigmenschiff von, du arbeitest dich so richtig dumm und dämlich kurz vorm Sterben und dann Urlaub. So, ne? Und dann im Urlaub voll kam eine Vollbremsung und Entspannung, aber jetzt richtig Entspannung, ne? Und dann so wirklich so die letzten 8 Tage vorm Urlaub, ne, bist du so, hast du so einen 28-Stunden-Tag. Ich glaube, was jetzt auch wichtiger wird, und das ist auch was wir promoten müssen, ist, sich kleine Inseln, ne, in der Woche zu gönnen. Ne, mal einen Freitag, vielleicht Nachmittag schon was zu machen. Oder eine Mittwoch oder sowas, wo Anne mich immer für auslacht, dass ich mittwochs meinen Spa-Day halt habe. Ja? Und ich glaube, dafür
das
ist auch
noch... Das ist out of context, Thorn. Thorn schlägt
wir haben leider nicht genug.
Man soll vormittags ins Spa gehen. Ich denke, manche Leute arbeiten auch um die Zeit. Oder sagen, schwierig.
Aber für die Leute, die eventuell diese Möglichkeit haben oder die in ihre nächsten Mitarbeitergespräch, Mitarbeiterinnengespräch einfließen lassen wollen, ja, kleine Auszeitinseln zu machen. Ich glaube, das ist auch diese performante Gesellschaft, bin ich der felsenfesten Überzeugung, in der AI die Stupid Work auch ein bisschen wegmacht, ja. Und wir arbeiten vor allem jetzt in den kreativen Jobs, die wir auch teilweise haben, ist ja eher wie so Wettkampf, Leistungssport. Ne? Du musst ja, es geht ja gar nicht darum, dass du 8 Stunden produktiv bist, sondern du hast so 4 Stunden oder ein Interview, das geht vielleicht nur 90 Minuten, dann musst du boom, super scharf, messerscharf da sein. Und dann braucht man auch Recovery. Und ich glaube, das ist etwas, was sich entwickeln kann, wo ich auch sage, hey, es gibt so viele Hotels in jeder Stadt, da könntest du auch Leute anziehen, die in der Stadt wohnen. Ne? Mit einem ordentlichen, ich sage jetzt mal, Angebot. Aber das ist, glaube ich, etwas, was noch sich noch entwickeln muss. Aber da glaube ich felsenfest dran, dass da Geldchancen liegen.
Das bestimmt. Ich glaube aber, es gibt auch andere Lebenswelten, wo das noch stattfinden kann. Ne? Hotel ist ja schon wieder so Klinik-Hotel, das ist ja schon wieder sowas im Idealfall, das haben wir auch ein bisschen besprochen, immer Kontext Arbeitsumfeld, welche Rolle spielt der Arbeitsplatz, wo man ist. Ne? Wenn wir über Pausen und Erholung und verschiedene Arten von Erholung sprechen, dann wäre es ja auch schön, wenn das nicht nur was ist, was ich dann in die Mittagspause quetschen muss oder am Wochenende dann eine Staycation in meiner Stadt mache. Also das finde ich auch irgendwie spannend, welchen Platz kriegt das, welchen Stellenwert.
Ne? Da kann ich vielleicht auch was von uns erzählen, weil also früher war ja so der Obstkorb, der Gesundheitsbeitrag des Arbeitgebers. Und heute ist es zum Beispiel tatsächlich, dass wir bei Conde Nast einen Zuschuss bekommen zu Wellpass.
Ja.
Also ne, so dass wir halt einfach sagen, da kannst du für vergünstigte Konditionen was Gutes für dich tun. Und sowas wird auch wahnsinnig gut angenommen. Also das, und das ist das genau, was du sagst, dass, glaube ich, so der Kontext, in dem das Raum bekommt, sich auch verändert und dass auch generell diese Bedeutung davon wichtiger wird, was natürlich noch nichts damit zu tun hat, dass irgendwie jeder, der dir das anbietet, auch irgendwie ein gesundes Arbeitsumfeld bietet.
Klar.
Also genauso wie der Obstkorb ja auch irgendwie lange eher so ein Feigenblatt war.
Ja, das stimmt.
Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es dafür steht oder symbolhaft dafür gesehen werden kann, welchen Einzug dieser ganze Themenbereich in unseren Alltag mittlerweile genommen hat.
Und finde ich dann zum Stichwort Communities, was wir eben hatten, ich finde, am Arbeitsplatz können ja dann auch echte Communities entstehen, wenn es da ist. Ne? Da hast du deine KollegInnen, mit denen du dann deinen Glucose-Walk machen kannst, deine Longevity-Buddies, was weiß ich, weil du da findet das daneben ja zum großen Teil statt. Und das finde ich dann eigentlich auch ganz schön, dass wir es, also ich bin ja immer ein großer Fan, wenn wir es mehr so in den Alltag bringen. Ich mag auch schöne Hotels, es ist jetzt immer so ein bisschen falsch dargestellt, aber ich denke immer, wir müssen...
Anne mag keine schönen Hotels,
genau,
aber wenn ihr vor Kooperationsideen habt, wendet euch vertrauensvoll an mich.
Bitte an Thorn, er nutzt die sehr gern. Und ich finde es halt immer auch wichtig zu denken, okay, was ist so der Schritt davor, ne? Und das ist dann manchmal so ein bisschen boring, wie du auch gerne sagst, aber es ist ja auch wichtig, irgendwie zu gucken, dass wir nicht so viele Leute abhängen, weil das finde ich bei Longevity, das hatten wir so lange, dass Leute denken so, oh Gott, keine Ahnung, Optimierung, kann ich mich leisten und. Und gerade vieles, was wir so besprochen haben, die Themen, die da sind, die sind ja auch jetzt nicht unbedingt immer die teuersten.
Nicht immer. Also ich finde tatsächlich, dass dieses Medizinische, also wenn man jetzt absolut und zu 100% darauf baut, dann ist es immer noch sehr privileged. Also dann viel von dem, was jetzt gerade überhaupt so so aufkommt, also ob das jetzt irgendwie so ein Ganzkörper-MRT ist zur Krebsfrüherkennung oder Blutwäsche oder so weiter. Also das ist natürlich jetzt nichts, was die Krankenkasse zahlt oder die gesetzliche Krankenkasse zahlt. Deswegen, ich glaube, es ist immer noch sehr privileged, aber es ist jetzt nicht mehr die super, super Reiche.
Ja.
Also deswegen, das ist jetzt nicht mehr, du musst jetzt nicht Ronaldo sein, der eine, so eine Sauerstoffdruckkammer zu Hause hat, sondern du kannst jetzt auch in einem Hotel, das sowas anbietet, dir sowas buchen. So eine Session. Auf
und
jeden Fall
die Zugänglichkeit. Ne? Weil wir so diese Longevity-Pyramide angucken, unten ist die Basis und das können ja wirklich viele Leute machen mit Sport, mit Bewegung mal angefangen, Ernährung. Genau, und dann, je spitzer wir werden, desto privilegierter gebe ich dir völlig recht. Und nur, das betonen wir auch oft genug, es geht halt darum, die Basework zu machen. Und das würde mich auch so interessieren, ist es einfach für euch dann schon spannender, schon, ne, so die Spitzensachen zu gucken, die neuen, die innovativen.
Also ich glaube,
immer Ernährung, Bewegung, Schlaf, das ist ja jetzt auch kein
Beides.
Heißes,
ja. Okay. Beides, sowohl als auch. Also wir stellen den Leuten natürlich solche Themen wie Blutwäsche vor, Das ist eine teure Behandlung. Und es ist, das darüber berichten wir, weil es natürlich spannend ist für unsere Leserinnen, erstens mal überhaupt zu wissen, das gibt's jetzt, dafür macht man das auch. Also du musst mittlerweile, wenn man von Blutwäsche spricht, dann hat das jetzt nichts mehr nur mit einer Erkrankung zu tun, sondern das kannst du auch aus den Gründen dann eben machen, die Longevity dann mit sich bringt. Aber es ist schon auch so, dass wir gerade jetzt digital zum Beispiel, wenn wir uns da anschauen, welche Themen bei uns super gut funktionieren, dann sind das schon nochmal Glukosethemen. Dann sind es schon Themen, wo du merkst, Leute beschäftigen sich jetzt zunehmend mit den Mechanismen ihres Körpers und nicht, weil sie krank sind, sondern weil es sie interessiert. Also das heißt, durch einfach die Unterhaltung und dieses konstante Wiederholen von gewissen Themen, die dann unterschiedlich aber ausgespielt werden, findet halt ein erweitertes Bewusstseinsfeld sozusagen statt, wo dann jeder sich so rauspicken kann, das interessiert mich, mein Bio-Schlafrhythmus, so interessiert mich. Mich interessiert jetzt eher der Stoffwechsel. Mich interessiert was auch immer. Also ne, und das spielt ja alles in das gleiche Thema ein. Und dann ganz oben steht dann eben das Thema Blutwäsche oder wie auch immer. Oder Aufenthalt in einem Luxushotel, wo du dir dann 7 Tage dich einchecken kannst und dann alles mal von Kopf bis Fuß erzählt bekommst.
Und das deckt sich auch sehr mit meiner Erfahrung, weil ich dachte auch so, okay, Glucose, und dann habe ich mich auch viel mit beschäftigt. Habe ich ja schon vor 3 Jahren erzählt. Aber jetzt verstehe ich auch, dass man muss manche Dinge mehrfach hören. Lerneffekte auch in der Gesundheit brauchen natürlich länger. Und es braucht irgendwie so ein bisschen Breite und Alltagsnähe, weil es ist oft immer gut, ne? Ich denke, ihr habt auch, so wie ich euch kenne, oft spitze, frühe Trendthemen. Dann hat man das mal gehört. Aber natürlich ist es viel wichtiger, 1-2 Jahre später nochmal den Erfahrungsbericht zu lesen, nochmal genau die Hacks, nochmal genau den Transfer. Und das finde ich aber auch immer ganz entlastend, dass es nicht immer noch schneller und noch mehr, sondern dass wir auch ruhig so ein bisschen was darf auch mal einsickern irgendwie in Themen.
Absolut. Also jetzt zum Beispiel in der kommenden Ausgabe, unsere Dezember-Ausgabe, werden wir jetzt sehr viel zum Thema Schlaf haben.
Ja, cool.
Was ja auch ein Longevity-Thema ist natürlich, aber dann nochmal halt ganz unterschiedlich ausgestaltet. Und so bespielst du das gleiche Thema aus ganz unterschiedlichen Blickpunkten. Und das ist für unsere Leserinnen super relevant. Das ist ja, cool. Eigentlich auch ganz, ganz schön, wenn man dann merkt, die Leute beschäftigen sich auch mit sich.
Ja. Und eine Frage, die mich sehr interessiert, was für Themen ziehen gar nicht auch so, vielleicht im Kontext Longevity, Gesundheit? Mhm. Gibt es irgendwas, wo ihr dachtet, okay, ist mega heiß und
lass mich überlegen, was zieht gar nicht? Also aus dem Bereich gibt es wirklich überhaupt keine Totalausfälle. Mhm. Also weil dieses Thema an sich immer als spannend wahrgenommen mhm. wird. Aber was interessant ist zu sehen, ist, dass logischerweise, je größer die Schnittmenge mit möglichst vielen, also zum Beispiel auch eine Ich-Geschichte, mhm. wo dann sehr gut irgendwie die Verbindung zu einem selber hergestellt werden kann, sowas funktioniert gut. Oder eben aber halt auch so Alltagsprobleme, mhm. also wenn man halt sagt, mhm. Heißhunger oder so, oder ja. ne, oder dieses, oder welche Auswirkungen Heißhunger jetzt auf deinen Blutzuckerspiegel hat und wie du dann verhindern kannst, dass du dann irgendwie danach dann gleich einschlafen möchtest. Mhm. Das kennt jeder, hat jeder durchgemacht, jeder interessiert, okay, wie kann ich das vermeiden? Und ja. deswegen, je größer da die Schnittmenge ist, desto besser.
Emotionalisiert immer so mhm. sehr, gerade genau. Ernährungsthemen, das stimmt, ja. ja.
Mit Stichwort, ne, eigene Relevanz und ich, ne, wollen natürlich auch kurz noch über dich sprechen, bevor uns dann auch die Zeit wegrennt. Ich, und ich, jetzt bediene ich natürlich alle Klischees vom Anfang, ne, ich entschuldige mich, ist blöd, ist doof, ja, aber ich meine, ich war ja sehr überrascht, als du dann dein Alter mir kommuniziert hast, wie alt du bist, ne, und wir sind ja auch beide Eltern, ne, von tollen Mädchen und da wird natürlich viele Leute auch interessieren, was macht Kerstin Weng, ja, um Kerstin Weng zu bleiben.
Wo macht Kerstin Weng ihre Blutwäsche?
Ja, wir haben nämlich die letzte Kategorie immer, weil mhm. die Low-Key vs. High-Tech heißt. Mhm. Da kann man immer so eine basic, boring, basic Sache sagen und dann eine coole, ich meine Tech-Sache, die man macht. Und vielleicht kannst du ja ein paar Tipps teilen von dir.
Low-Key vs. High-Tech.
Also wir fangen jetzt mal mit dem Basic an. Ich glaube, also was ich einfach wichtig finde und das finde ich wichtig, seit ich Beauty-Redakteurin war, was jetzt auch schon ein paar Jahre her ist. Und da hat wirklich jede und jeder Experte, mit dem ich gesprochen habe, gesagt, Sonnenschutz, mhm. Sonnenschutz, Sonnenschutz. Mhm. Und damals habe ich einfach angefangen, Sonnenschutz zu tragen, auch wenn ich mich jetzt nicht irgendwie in die Sonne geknallt habe. Erstens mal habe ich aufgehört, mich in die Sonne zu knallen und ich habe angefangen, Sonnenschutz zu tragen. Und das ist, glaube ich, was nie schadet.
Welcher Lichtschutzfaktor?
50. Also aus ästhetischer, aber halt auch aus hautgesundheitlicher Sicht. Und dann, also ich würde jetzt gern sagen, ich schlafe total viel und ich trinke total viel und so weiter. Das mache ich leider alles nicht. Also ich trinke zu wenig, ich schlafe zu wenig. Aber was ich aber wichtig finde und ich glaube, das trägt schon auch dazu bei, ist, dass man sehr positiv durchs Leben geht. Und das klingt jetzt auch so, aber auch im Beruflichen, dass man was macht, was einen erfüllt. Ich glaube, dass wenn man so eine Grundunzufriedenheit hat, jeden Tag, ich glaube, das nagt an einem. Und ich glaube, das sieht man auch. Und ich glaube, dass wenn man was findet, und das muss jetzt nicht im Job sein, das kann auch privat sein, ganz egal, aber wenn man etwas findet, wofür man brennt, wofür man eine Leidenschaft hat, dann hält die einen fit. Und ich sehe das auch bei ganz vielen älteren Menschen in meinem Umfeld, wenn die eine Aufgabe haben. Mhm. Also ne, das weiß, glaube ich, jeder von seinen eigenen Großeltern vielleicht auch, wenn die eine Aufgabe haben. Und solange die sich mit was aktiv beschäftigen, wo die wirklich mit Leidenschaft dahinter sind, dann geht es denen gut. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht erst für die Älteren relevant, sondern auch schon für uns.
Mhm. Finde ich total schön.
Mhm. Ja, schön.
Jetzt mach du mal Hightech.
Genau, Hightech, sorry, kann ich nicht bieten.
Ja. Du das, Kerstins Hightech.
Da kann ich fast gar nichts mehr zu ergänzen, eigentlich, weil das so schön war. Mir fällt gerade nichts ein. Ich wollte wieder was so für Gesichtssachen.
Was wolltest du sagen?
Ja, also ich wollte tatsächlich, weil wir eigentlich über Beauty sprechen wollten, also mit das, was ich mich vorbereitet hatte, ich wollte die Kontrasttherapie vorschlagen. Er lädt es mir an, ich sehe heute ein bisschen schlanker aus wie sonst, weil ich gestern nämlich heiß-warm gemacht habe. Heiße Sauna, ja, und dann Kältebecken und kalt duschen und sowas. Und
das heißt Kontrasttherapie?
Ja, genau.
Wusste ich gar nicht, dass es...
Genau, ja. Das wollte ich gerade sagen, habe ich jetzt auch offensichtlich gesagt.
Aber weißt du, was ich gemacht habe? Das ist vielleicht auch Hightech. Ich habe mir jetzt auch so einen, du hast den auch, ne, diesen Ring. Genau, so einen Ring habe ich mir jetzt auch bestellt. Und da bin ich ein bisschen von dir angefixt worden, weil am Anfang dachte ich mir, ich weiß, dass ich zu wenig schlafe. Und wenn ich jetzt sowas am Finger habe, was mir das auch noch jeden Tag erzählt, dann komme ich irgendwie, kriege ich schlechte Laune. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann, naja, aber vielleicht macht es mir auch den richtigen Tritt in den Hintern, um dann vielleicht mal früher ins Bett zu gehen. Also deswegen, das ist jetzt was ich nochmal auf der Hightech-Schiene beitragen könnte.
Ja, das passt ja auch so ganz gut. Ne? Wir haben da eine super Schlaffolge auch hast du eben schon erwähnt, den Chris Sorell, wo wir genau darüber gesprochen haben, Tracking kann total hilfreich sein, um seine eigenen Roadblocks, mhm, ne, der die gerne immer beim Schlaf zu erkennen. Ne? Ist es Koffein, ist es Alkohol, ist es mein Junk-Sleep, dass ich eigentlich denke, ich schlafe genug? Und dafür ist sowas ja total gut. Und da haben wir auch irgendwie uns darauf geeinigt, dass es ja einfach darum geht, mit Neugierde ranzugehen. Mhm. Und vielleicht ist das nochmal ein gutes, auch nochmal was mir so wichtig ist, dass man halt, wir hatten ja viel über Optimierung und Druck und Strenge, das haben wir sowieso genug. Das kommt ja von außen. Und ich finde immer wichtig, so zu gucken, okay, wie kann ich mit mir einchecken, wann reagieren denn Leute positiv auf mich? Wie geht's mir denn? Was ist denn davor passiert? Es kann ja noch eine Arbeitswoche manchmal sein, wenn man voller Energie ist und es geht einem richtig gut. Das heißt nicht, ich muss vom Spa-Wochenende kommen, sondern der Alltag kann einen energetisieren. Ich finde, das ist auch total wichtig, dass das nicht immer nur bis zum nächsten Urlaub, bis zur nächsten Erholung, sondern...
Nee, ganz schlecht. Das ist, ja. Also, ich glaube wirklich, dass es wirklich richtig schlecht für einen ist, wenn man in einem Job hängt, der einen jeden Tag runterzieht. Also ich glaube wirklich, dass man gar nicht früh genug damit anfangen kann, zu schauen, dass man sich... Dass das, was man im Alltag hat, also ne, so nicht jeder kann jetzt einen Job haben, der ihm jetzt jeden Tag Spaß macht, das ist mir schon klar. Aber dann muss man sich eben was anderes suchen.
Ja, ich glaube, das kann ja auch ein Hobby, Familie sein. Ne? Das gibt ja dieses Pausenpendel, dass man eigentlich jeden Tag, man soll ja nicht den Tag so gestalten, dass man morgens zur Arbeit geht und dann abends Batterie leer und dann geht es von vorne los, sondern dass man da so ein guckt, wo geht eigentlich Energie rein, auch über die Woche verteilt. Und ich finde, das zahlt eigentlich auf all diese Lebensstilsäulen ein. Und ich finde, da muss man halt auch manchmal ehrlich zu sich sein. Ne? Ja. Weil oft merkt man auch so, boah, das geht mir irgendwie nicht gut, aber man traut sich vielleicht nicht hinzugucken. Und das ist vielleicht viel wichtiger, als die nächste Behandlung zu machen. Erstmal zu gucken, was nimmt mir denn hier? Muss ich immer nur so, ist wie wenn man Pflaster drauf treten, ich muss mir irgendwas Gutes tun, ich brauche jetzt eine Massage, aber warum bin ich eigentlich verspannt? Ist ja auch immer eine Frage.
Ja. Ja, cool. Dann bedanken wir uns.
Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank.
Ne? Den muss er deine Tochter jetzt abholen. Von der Schule jetzt, ne?
Richtig. Ja. Das ist so ein Thema, was machen, das einem Spaß macht.
Ja, aber auch die richtigen Prioritäten setzen.
Genau, eine Schule macht ja auf jeden Fall auch noch Spaß. Also von dem her ist es natürlich, ehrlich gesagt, so ein Kind ja auch eine Art Jungbrunnen, weil man einfach sieht, wie viel Spaß man auch im Leben so die ganze Zeit haben kann und davon auch als Erwachsener ja sehr profitiert.
Und Liebe geben und Liebe nehmen ist auch wahrscheinlich das, ne, die beste Medizin, die man sich selber und anderen geben kann.
In dem Sinne sage ich einfach nur noch, stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.